ein gewalttätiger Gott. In der jüngeren Atheismusdebatte ist im Blick auf das Kreuz öfter das Stichwort gefallen. Ich weiß, ich habe nicht herausfinden können, von wem es ursprünglich stammt, des Cosmic Child Abuse, kosmische Kindermissbrauch. Das ist das, was Gott am Kreuz tut. Er gibt seinen Sohn hin in den Tod und erst noch für etwas, was er selber gar nicht verschuldet hat, sondern wegen anderen. Oder er gibt seinen Sohn hin, um seinen eigenen Zorn an ihm zu stillen. Oder der Sohn muss den Zorn des Vaters stillen. All diese verschiedenen Aspekte werden in unterschiedlicher Weise unter diesem Stichwort Cosmic Child Abuse zusammengefasst. Also das ist das, was wir am Kreuz sehen, und deshalb müssen wir das Kreuz zumindest in diesem Sinne, dass Gott hier seinen Sohn dahin gibt, diese Sicht aufgeben, müssen uns davon verabschieden. Und natürlich steht diese Kritik am Kreuz, dass hier ein gewalttätiger Gott sich an seinem Kind auslebt, seine Gewalt auslebt, steht in dem weiteren Rahmen überhaupt der Kritik an dem gewalttätigen Gott, der uns in der Bibel begegnet, bei Richard Dawkins sehr drastisch geschildert. Ich zitiere das einfach, weil man es sich auf der Zunge zergehen lassen muss, und um so einen Eindruck zu bekommen von der Kritik an diesem eben vermeintlich gewalttätigen Gott. Aus dem Buch der Gotteswahn, Seite 45. Der Gott des Alten Testaments, er geht ja aufs Alte Testament an, aber eben man könnte es auch auf das Kreuz beziehen. Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch, boshafter Tyrann. Von so einem Gott kann man sich nur verabschieden. Er ist des Namens eines Gottes nicht würdig. Diese Kritik des gewalttätigen Gottes, besonders eben auch dann mit dem Blick auf das Kreuz, hat verschiedene Probleme, die ich nur kurz jetzt erwähnen will. Das ist auch nicht der Hauptpunkt jetzt meines Referats. Sie missachtet zum einen, dass hier ja der, nach christlichem Verständnis, der trinitarische Gott, der dreieine Gott am Werk ist, und zwar in Wesenseinheit und in Willenseinheit. Es ist nicht der Sohn, der den Vater gegen seinen Willen opfert, der Vater, der den Sohn gegen seinen Willen opfert oder so etwas, oder der Sohn, der den Vater beschwichtigt, weil es irgendwie nicht anders geht, sondern es ist der dreieine Gott, der hier handelt in Wesenseinheit und Willenseinheit, in dem der Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, eben in den Tod geht. Das Bild vom göttlichen Zorn ist hier verfehlt. Im biblischen Bild ist der göttliche Zorn nicht einfach eine Emotion, die ungerecht ist und ungerechtfertigt ist, sondern es ist die Diastase zwischen dem heiligen Gott und dem Bösen letztlich, die mit dem Begriff Zorn beschrieben wird. Und es geht nicht darum, dass hier irgendein launischer Gott wieder besänftigt wird am Kreuz, sondern es geht darum, dass Gott einen Ausweg schafft, eben der dreieine Gott einen Ausweg schafft, dass wir die Nichtung verdient haben, weil wir mit dem Bösen verbunden sind, dass wir das Leben haben können und nicht vernichtet werden müssen. Das ist eigentlich das biblische Verständnis von Zorn. Und es ist natürlich auch ein verzerrtes Bild von Sühne. Es muss nicht ein zorniger Gott besänftigt werden oder so etwas oder zufriedengestellt werden. Dieses Zerrbild auch der anselmischen Satisfaktionslehre steht hier im Hintergrund, die wahrscheinlich immer falsch verstanden wird. Aber da verstehe ich selber zu wenig, da müssten wir unsere Systematiker fragen. Es geht nicht darum, dass hier ein zorniger Gott beschwichtigt wird, sondern dass eben Gott selber einen Weg gewährt, wie wir nicht Kinder des Zorns sein müssen, sondern eben seine Kinder werden können, das Leben haben können, um es neutestamentlich auszudrücken. Ein zweiter Punkt in der heutigen Diskussion um das Kreuz, ein anderer Punkt, ich skizziere jetzt einfach ein paar sozusagen Kritikpunkte, die gegenüber dem Kreuz geäußert werden oder einer bestimmten Deutung des Kreuzes eben als des rettenden Ereignisses. ein zweiter Punkt, Kreuz ja, gewalttätiger Gott nein. Natürlich ist Jesus gestorben und das hat auch eine Bedeutung vielleicht, aber hier geht es nicht darum, dass irgendwie ein zorniger Gott, das mit einem zornigen Gott verbunden ist. Es geht auch nicht um Sünde und um Rettung, um solche Dinge, sondern das Kreuz hat irgendwie eine andere Bedeutung. Also das, was anstößig ist am Kreuz, versucht man sozusagen zu umschiffen. Das ist nicht sozusagen ein Schritt zurück von der radikalen Lösung von Richard Dawkins, der sich ganz von diesem Gott verabschiedet. Es ist eine Sicht Gottes und des Kreuzes, die sozusagen Gott denken will unter Absehung der traditionellen Deutung des Kreuzes. Man versucht, das Kreuz von den gewalttätigen Implikationen zu reinigen, so könnte man das auch sagen. Gibt es verschiedene Wege, wie das gemacht wird. Einerseits ist dann eben der Tod Jesu nur noch das Leiden, das sinnlose Leiden eines Unschuldigen, oder es ist zumindest das Leiden in Solidarität mit den unschuldig Leidenden, oder es ist ein Leiden, das vorbildlich ist, nämlich in der Selbsthingabe, in der Liebe. Drei verschiedene Modelle, die aber alle die Frage dann aufwerfen, welchen Sinn macht es dann noch, von der Besonderheit dieses Kreuzes und der besonderen Bedeutung dieses Kreuzes zu reden, wenn wir das Kreuz so verstehen. Wenn das Kreuz nur das sinnlose Leiden eines Unschuldigen ist, dann ist Jesus einer von ungezählten Millionen, die eben auch unschuldig leiden. Warum reden wir dann noch von Jesus und seinem Leiden? Welchen Sinn macht das noch? Was wäre dann das Besondere noch daran? Und genau diese Frage hat es dann auch zur Folge, dass für viele heute das Kreuz irrelevant ist. Wieso sollen wir von Jesus reden? Es gibt noch viele andere, die unschuldig leiden. In der Antike schon war Jesus nur einer von Tausenden, zigtausenden von Gekreuzigten. Was macht denn diesen Gekreuzigten so besonders, so einzigartig? Und wenn er irgendeine Bedeutung haben sollte oder sein Kreuz irgendeine Bedeutung haben sollte, dann ist es eben die Person dessen, der da hängt. Und das verändert die Sicht auf das Kreuz radikal. Wenn Jesus nur in Solidarität mit Unschuldigen, anderen unschuldig Leidenden am Kreuz stirbt, dann hat auch das nur etwas Tröstliches an sich, wenn derjenige, der hier solidarisch ist am Kreuz, eben etwas von Gottes Solidarität uns zeigt. Also auch dieses Argumentationsmuster funktioniert nur, wenn der am Kreuz hängt, ein Besonderer ist und eben nicht nur einer von vielen unschuldig Leidenden. Wenn er also in irgendeiner Weise mit Gott verbunden ist und etwas von Gottes Solidarität an diesem Kreuz sichtbar wird. Heute, Klammerbemerkung, wehren sich auch viele gegen diese Sicht sozusagen, das Leiden ist unabwendbar und Gott leidet einfach mit, ja. Das wäre ein Gott, der sich aus der Welt verabschiedet hat und aus dem Kampf für Gerechtigkeit verabschiedet hat, der sozusagen nur noch Trost in einer ungerechten Welt Trost zuspricht. Was ist das für ein Gott? Wenn nicht die Qualität des Todes Jesu das Besondere ist, dann müsste zumindest die besondere Person, die hier am Kreuz hängt, also die Person, die am Kreuz hängt, etwas Besonderes sein. Es müsste also Jesus irgendein Personengeheimnis haben, das ihn über einen normalen Menschen hinaushebt. Und was dieses Personengeheimnis ist, dafür gibt es wieder viele verschiedene Spielarten. Die traditionelle Sicht natürlich, es ist Gott der Sohn, der hier leidet oder zumindest in irgendeiner Form Gott mit uns. Also irgendwo ist hier Gott auch beteiligt. Das sehen manche auch noch so, die sich so von der traditionellen Sicht der Dreieinigkeit und der Deutung des Kreuzes verabschiedet haben, aber es ist irgendwo doch noch Gottes Solidarität, die irgendwo an diesem Kreuz sichtbar wird. Oder Jesus ist zumindest noch ein vorbildlich Glaubender, wie in der liberalen Theologie. Oder er ist einer von vielen Zugängen zu derselben göttlichen Wirklichkeit, wie in einem pluralistischen Religionsverständnis. Aber dann verliert sozusagen das Kreuz mit jedem Schritt noch mehr an seiner Besonderheit. Oder Jesus ist dann am Schluss nur noch der wahre Mensch, wie bei David Friedrich Strauss, der eben als einer, der so zu sich selber, zu seinem göttlichen Kern gefunden hat, wie es für uns alle eigentlich vorbildlich wäre. Aber wieso ist dann, reden wir dann noch von Jesus, wenn er sozusagen nur exemplarisch ist für uns alle? Und das Dritte, das Leiden Jesu als Vorbild der Liebe, das macht natürlich auch nur Sinn, wenn Jesus mehr als ein normaler Mensch ist. Problematische Versuche, das Kreuz sozusagen zu umgehen oder Gott, das Kreuz zu denken, abgesehen von irgendeiner Sühnewirkung des Kreuzes, abgesehen von der Schuldfrage, die am Kreuz gelöst wird, Eine andere Möglichkeit ist das, was ich vorhin im ersten Referat schon erwähnt habe, ist so kurz der Versuch, sich abzuwenden überhaupt vom Kreuz. Jesus ja, aber das Kreuz nein. Wir brauchen keinen stellvertretenden Tod. Seit der Aufklärung, seit Kant, ist es immer mehr auch in unserer Gesellschaft sozusagen die allgemeine Sicht geworden, ich kann mich nicht vertreten lassen. Das hat Kant so sehr so prononciert ja ausgedrückt. Wir können uns im Blick auf die moralische Verantwortung nicht vertreten lassen von anderen. Das geht nicht. Ich bin immer nur für mich selber verantwortlich. Deshalb kann auch kein anderer für mich einstehen, kann kein anderer für mich bezahlen. Und deshalb ist die traditionelle Sicht des Kreuzes als eines stellvertretenden Todes ist nicht möglich. Und das ist das, was heute mir auch in vielen in Gesprächen und so immer wieder entgegenkommt. Ich muss mich nicht vertreten lassen von jemand anderem, oder ich kann mich nicht, es geht nicht, oder ich will es nicht. Deshalb ist ein beliebter Versuch heutiger liberaler Theologie, ist es, das Leben Jesu noch immer noch irgendwo als etwas Besonderes und Bedeutsames festzuhalten, aber eben unter Absehung des Kreuzes. Jesus als der gute Hirte, der sein Leben hingibt, im Sinne von investiert für uns, aber nicht im Sinne von hingibt in den Tod am Kreuz. Er ist der irgendetwas beitragen kann für die Fülle des gelebten Lebens im Hier und Jetzt, nicht so sehr im Blick auf das Leben nach dem Tod oder so, für die Fülle des gelebten Lebens hier und jetzt. Aber was kann Jesus dann da noch beitragen, wenn wir vom Kreuz absehen? Jesus ist dann noch vielleicht der Verkündiger der Liebe Gottes. Er ist noch ein Prophet oder Weisheitslehrer, wenn wir es mit antiken Kategorien fassen würden. Aber er ist damit eingereiht in einen großen Reigen von Lehrern menschlicher Lebensweisheiten und hat damit seine Besonderheit verloren. In der kirchlichen Variante dieser Sicht heißt es dann eben, Gott hat dich lieb, das zeigt uns Jesus, Gott findet dich toll, es ist schön, dass es dich gibt. Gott wird irgendwo hineingezogen oder degradiert auf den Bereich der psychologischen Sinngebung. Er ist dieser Higher Power, der ja auch in der Psychologie mehr und mehr zu einem Faktor wird. Es braucht irgendeine Higher Power, die wir haben, einen übergeordneten Sinnzusammenhang, für den wir leben, der unserem Leben Sinn gibt. Aber wir selber sind es letztlich, die unserem Leben dieses Sinnkonstrukt geben. Und es gibt viele verschiedene Weisen, wie wir Sinn konstruieren können. Und eben vielleicht ist Jesus eine dieser Möglichkeiten. Aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Und wieso sollen wir dafür auf Jesus rekurrieren? Jesus ist dann doch sehr weit weg, geschichtlich sehr weit weg und kulturell sehr weit weg. Da gibt es, da können wir uns bei der gegenwärtigen Psychologie sehr viel besser bedienen. Und deshalb wird Jesus dann letztlich irrelevant. Und auch die kirchliche Verkündigung, die so argumentiert, hat sich damit selber abgeschafft. Jesus ist dann vielleicht in einer Welt, die den brutalen Gesetzen der Evolution folgt, wo es um Fressen und Gefressenwerden geht, um das Recht des Stärkeren, wo das Tempo immer schneller wird, wo wir immer mehr überfordert werden, ist Jesus sozusagen eine Chiffre für die Oase, in der wir zu uns selber finden, in der wir noch etwas Achtsamkeit leben, in der wir meditativ ein Stück weit aussteigen können aus diesem Hamsterrad. Aber wieso braucht es dafür Jesus? Das ist nur so brainstorming-mäßig ein paar Schlaglichter über Versuche, sich von einem gewalttätigen Gott zu verabschieden und sich von einer Kreuzesinterpretation zu verabschieden, die man irgendwo eben mit Gewalt und Gewaltausübung verbindet. Und all diese Versuche haben die Konsequenz, dass eben auch viele Teile der Bibel nicht mehr zu diesem Gott passen, den man sich dann alternativ konstruiert. Das, was wir dann so als akzeptables Gottesbild ansehen, das dient als Kriterium dafür, was in der Bibel noch akzeptabel ist und was nicht. Eine verbreitete Argumentationsfigur lautet dann eben, heute kann man das nicht mehr so sehen. Das ist ja in der Kirchenkritik und in der Dogmenkritik und immer wieder hört man diese Figur, heute kann man das nicht so sehen, wie kann man heute noch so etwas sagen? Die unausgesprochene Voraussetzung eines solchen Denkens ist es natürlich, dass Gottesbilder sich verändern und auch verändern dürfen. Nämlich mit der Veränderung unseres Wirklichkeitsverständnisses und mit der Veränderung unserer Werte, da passen sich die Gottesbilder eben an. Aber das kann ein Gottesbild nur tun, wenn es ein von uns selber fabriziertes Sinnkonstrukt ist und nicht eine vorgegebene Wirklichkeit. Eine andere Spielart, sage ich jetzt schon mal im Voraus, obwohl es diese Spielart nicht diesen Anspruch hat, eine andere Spielart ist eine Sicht des Kreuzes, eine Kritik am gewalttätigen Gott, die in neuester Zeit laut geworden ist und auf die ich jetzt vor allem noch eingehen möchte, etwas eingehender mich damit beschäftigen möchte, weil ich denke, dass diese Kritik noch sehr viel von sich reden machen wird und auch in der evangelikalen Welt, wenn ich es mal so sagen kann, noch an Einfluss, viel Einfluss gewinnen wird. Wir müssen uns mit dieser Kritik auseinandersetzen. Es gibt eine neue Stimme seit einigen Jahren im Reigen derer, die sich von einem gewalttätigen Gott verabschiedet haben. Und diese Stimme kommt jetzt im Unterschied zu den anderen Stimmen, die ich bis jetzt genannt habe, mitten aus dem evangelikalen Raum. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein orthodoxes Bibelverständnis, ein orthodoxes Inspirationsverständnis festzuhalten scheint, aber inhaltlich entwirft diese Sicht ein radikal anderes Bild von Gott, von seinem Wesen, von seiner Offenbarung, von seinem Handeln in der Welt, als es die an der Bibel orientierte Christenheit bis jetzt getan hat und eben auch ein anderes Bild vom Kreuz. Vor ein paar Monaten hat das theologische Seminar San Crisciona diese Zeitung herausgegeben, Communicatio 2019, und darin gibt es eine, also der Titel oder das Thema der Zeitschrift ist der gewalttätige Gott der Bibel, und ein Aufsatz darin stammt von Manuel Schmid, der mehrere Jahre Dozent am Seminar St. Crisciona war und jetzt für die Zürcher Landeskirche arbeitet. Seine Basler systematisch-theologische Dissertation über den offenen Theismus mit dem Titel Gott ist ein Abenteurer ist vor wenigen Wochen, also in diesem Jahr, erschienen. Und dort geht er im Schlusskapitel auf dieselben Themen ein, die er auch in diesem Aufsatz in Communicatio behandelt. Das Schlusskapitel trägt den Titel Der offene Theismus als bibeltheologische Reformbewegung. Und was hier sozusagen in seiner Dissertation als Randerscheinung daherkommt, sozusagen im Schlusskapitel noch so eine Nebenbemerkung, oder hier als ein Aufsatz unter vielen in dieser Zeitschrift, in der die Aufsätze sehr unterschiedlich auch ausgerichtet sind, das entpuppt sich meiner Meinung nach als ein Donnerschlag, der noch sehr viel Wellen auslösen wird, denen wir uns in der kirchlichen Landschaft nicht entziehen können. Bin ich überzeugt. Manuel Schmid stellt vor allem die Thesen von Gregory Boyd dar, oder Greg Boyd, wie er sich auch nennt, einem amerikanischen baptistischen Theologen, der diese Thesen in einem theologischen Monumentalwerk ausgearbeitet hat mit dem Titel The Crucifixion of the Warrior God. Zwei Bände, zusammen 1400 Seiten, vor 3 Jahren erschienen. Und es gibt noch eine Kurzfassung mit 300 Seiten, ob man das jetzt kurz nennt oder nicht, aber The Cross Vision, 2018 erschienen. Boyd setzt damit ein, dass Christus nach dem Neuen Testament die definitive Selbstoffenbarung Gottes ist. Nach 1. Korinther 1 bis 2, diese beiden Kapitel spielen eine sehr große Rolle für Boyd, ist Christus die Selbstoffenbarung Gottes eben gerade als der Gekreuzigte. Wir wissen unter euch niemand anders als Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und auf dem Angesicht Christi wird die Herrlichkeit Gottes offenbart, und zwar eben auf dem Angesicht des gekreuzigten Christus. Am Kreuz erweist sich Gott der Welt gegenüber als der Schwache. So ist die Auslegung Beuths. Er verzichtet völlig auf jede Gewalt. Er überlässt sich der Gewalt der Mächtigen, die ihn töten. Und hier wird die Liebe Gottes in ihrer letzten Konsequenz deutlich. Der Gott, der sich ganz hingibt, sich ganz aufopfert, indem er unsere Sünden trägt. Also Gott trägt die Sünden am Kreuz, aber eben er gibt sich ganz hin, er liefert sich ganz den Händen der Menschen aus. Und was Jesus am Kreuz tut, das ist auch der Weg, den er Jesus seinen Nachfolgern vorgibt. Gewaltlosigkeit, Verzicht auf Rache, kompromisslose Vergebungsbereitschaft, Liebe auch zu den Feinden. So weit, so gut, so weit, so neutestamentlich. Nach Beuth, ich zitiere hier die Zusammenfassung von Schmid, begegnet uns am Kreuz ein Gott, der auf seine Privilegien verzichtet, der sich den Geschöpfen gegenüber nicht einfach durchsetzt, seinen Willen nicht unnachgiebig verwirklicht, sondern der sich vom Menschen widersprechen, überwältigen, ja wortwörtlich entstellen lässt. Soweit das Zitat. Die so verstandene Selbstoffenbarung Gottes am Kreuz wird nun für Beuth das Nadelöhr, durch das er die gesamte Bibel liest. Und ich glaube, das ist jetzt der springende Punkt. Alle Texte, die mit diesem Gottesbild kohärent sind, versteht Beuth als direkte Offenbarung Gottes, unterscheidet zwischen direkten und indirekten Offenbarungen Gottes in der Bibel. Die Schrift ist inspiriert, ist Wort Gottes. Es gibt aber in der Schrift direkte und indirekte Offenbarungen. Die direkten Offenbarungen Gottes, die stehen mit dem Kreuz in Kontinuität und auch untereinander in Kontinuität. Das sind die Stellen, die von Gottes Liebe handeln, von Gottes Bund mit dem Volk, von Gottes Erbarmen und so weiter. Anders steht es mit den vielen biblischen Texten, die davon handeln, dass Gott seine Macht einsetzt, dass Gott eingreift, um zu strafen, um zu richten, dass Gott die Sünde rächt, dass Gott seine Feinde vernichtet. Beuth sieht zwar auch diese Texte als einen Teil der inspirierten Heiligen Schrift an, aber eben nicht als direkte Offenbarung, wie er es nennt, in dem Sinn, dass wir aus ihnen in direkter Weise etwas über das Wesen Gottes erfahren. Vielmehr bezeugen diese Texte, diese Textstellen nach Beuth auf eine indirekte Weise die kruziforme Kondeszendenz Gottes, also die Herablassung Gottes, wie sie eben am Kreuz am deutlichsten erkennbar wird, sich am Kreuz am deutlichsten vollzieht. Diese Texte, die von der Gewalt Gottes handeln, zeigen in indirekter Weise die kruziforme Kondeszendenz Gottes, nämlich wie Gott sich am Kreuz vom Menschen widersprechen, überwältigen, ja entstellen lässt, so erniedrigt sich Gott in der Schrift, indem er sich auch hier vom Menschen widersprechen, überwältigen, ja entstellen lässt. Diejenigen Texte in der Bibel, die Gott als mächtig, als richtend, als gewalttätig zeigen, sind nach Beuth falsche Gottesbilder, ja sündige Gottesbilder, die aber deshalb in der Bibel stehen, weil sich Gott der Sünde der Menschen ausliefert, sich in die Hände der Menschen gibt und sich als machtlos herunterlässt zu uns. Beuth liest die Bibel also prinzipiell genauso wie traditionelle liberale Theologen. Die Bibel steckt voller Widersprüche und mit Hilfe eines Maßstabs, eines theologischen Prinzips, das wir anwenden, können wir innerhalb der Bibel unterscheiden zwischen dem, was wahre Gottesbilder sind und dem, was falsche Gottesbilder sind. Während die klassische liberale Theologie die Inspiration der Bibel in Frage stellt und die menschliche Ratio zum Maßstab für wahr und falsch macht, faktisch natürlich jeweils die herrschenden Ideen des Zeitgeistes, ist bei Beuth der Maßstab etwas, was er in der Bibel, und zwar im Zentrum der Bibel, findet, nämlich die Offenbarung Gottes am Kreuz. Beuth unterscheidet zwar eben auch innerhalb der Bibel wahre und falsche Gottesbilder, aber er sieht trotzdem die ganze Bibel als von Gott inspiriert an, eben von dem Gott, der sich als der Ohnmächtige auch durch falsche Gottesbilder entstellen lässt. Manuel Schmid beurteilt diesen Ansatz mit den folgenden Worten: Beuths Ansatz hilft denjenigen, die an einem Gottesbild zu verzweifeln drohen, das aus ganz unterschiedlichen und widersprüchlichen Gesichtern und Fratzen bestehen soll. Beuth hilft also, das sind jetzt meine eigenen Worte, demjenigen, der sich an Gott halten will, wie er sich in Jesus am Kreuz gezeigt hat und nicht sich auch orientieren will an den, Zitat Schmid, Gewaltfantasien und Vergeltungserwartungen, die wir auch in der Bibel finden, aber die eben ein sündiges, ein verzerrtes oder ein falsches Gottesbild darstellen. Beuths Entwurf hat etwas Bestechendes, etwas aufregend Neues an sich, gerade weil er einerseits fromme Grundüberzeugungen seiner evangelikalen Herkunftswelt scheinbar festhält, Gottes definitive Selbstoffenbarung in Christus, besonders am Kreuz, und die durchgängige Inspiration der Schrift, weil er aber andererseits eine Möglichkeit bietet, sich von den anstößigen Gottesbildern, die eben von einem gewalttätigen Gott, uns einen gewalttätigen Gott zeigen, zu verabschieden. Ich möchte jetzt im Folgenden noch ein paar Dinge zu diesem Ansatz von Beuth sagen, weil ich denke, es hat eben auch sehr grundlegend damit zu tun, wie er das Kreuz versteht, respektive missversteht. Es liegen hier meiner Meinung nach mehrere grundlegende Denkfehler vor, denen Boyd erlegen ist. Und ich möchte darauf jetzt in den folgenden paar Punkten noch hinweisen. Boyd geht davon aus, dass wir das Kreuz Jesu verstehen können, ohne die dem Kreuz vorauslaufende Offenbarung Gottes. Also das, was ich in meinem ersten Referat zu zeigen versuchte, das klammert Boyd völlig aus. Für ihn ist das Kreuz sozusagen der archimedische Punkt, den man verstehen kann, ohne diesen Gesamtrahmen der biblischen Offenbarung. Hier wird uns Gott deutlich und sichtbar, wie er wirklich ist. Und von diesem Punkt aus können wir dann den Rest der Bibel beurteilen und einteilen in richtige und falsche Gottesbilder. Das Ergebnis dieses Vorgehens kann nur ein krasses Missverständnis des Kreuzes sein. Ich denke eben, Boyd kann so das Kreuz eben gerade nicht richtig verstehen. Und dann ist der Ansatzpunkt eben schon falsch. Wie ich vorhin versucht habe zu skizzieren, wird im Neuen Testament das Kreuz ja gerade aus der Fülle der alttestamentlichen Gottesoffenbarung heraus erst verständlich. Das Alte Testament ist es, das die Kategorien bereitstellt, in denen das Kreuz im Neuen Testament dann erfasst werden können. Und wenn wir das Gegenteil behaupten, etwa dass das Kreuz alle angestammten Kategorien radikal uminterpretiert, wie man auch immer wieder hört in der Theologie, dann wird so das Kreuz zu einem beliebigen Spielball unserer eigenen Interpretation, die wir dann natürlich zur wahren Bedeutung des Kreuzes erklären. Ein zweiter Punkt, dass Boyds Sicht des Kreuzes fehlgeleitet ist, wird auch schon daran deutlich, wenn wir eine der Kernstellen von Boyds Ansatz in ihrem unmittelbaren Kontext betrachten, nämlich 1. Korinther 1 und 2 im Kontext des 1. Korintherbriefs. Natürlich spricht Paulus hier davon, dass am Kreuz Gott in den Augen der Welt als schwach und töricht erscheint. Das gilt aber nur für die Wahrnehmung der Welt, die von der Sünde verzerrt ist. In Wirklichkeit, sagt Paulus, ist das Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also das, was in den Augen der Welt als schwach und töricht erscheint, ist in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Nämlich in Gottes Sicht und für alle, die den Gott die Augen dafür öffnet, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit, was hier am Kreuz geschieht. Und gerade nicht Gottes Ohnmacht und Gottes Torheit. Und zwar ist es eine Kraft, die Kraft, die allein das Böse besiegen kann, in uns und in der Welt. Und deshalb kann genau derselbe Paulus, der von Gottes Ohnmacht und Gottes Schwäche am Kreuz und Gottes Torheit am Kreuz spricht, kann zwei Kapitel später sagen, Kapitel 3, dass diejenigen, die Gottes Gemeinde zerstören, von Gott zerstört werden. Kann in Kapitel 6 Verhaltensweisen aufzählen, aufgrund derer Gott Menschen im Endgericht vom Reich Gottes ausschließen wird. In Kapitel 15 spricht davon, dass der Tag kommen wird, an dem Christus alle seine Feinde besiegt haben wird. Widerspricht sich hier Paulus selber, wenn er hier doch wieder einen gewalttätigen Gott, ja einen gewalttätigen Christus, uns hier vor Augen führt? Es ist kein anderer Gott und kein anderer Christus, der uns hier begegnet, als eben auch der vermeintlich gewalttätige Gott des Alten Testaments, den Boyd als falsches Gottesbild ansieht. Und zwar im selben Brief, desselben Paulus, der eben auch vom ohnmächtigen Gott am Kreuz spricht. Von den ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten erscheint dieser Gott als derselbe, als der Heilige, als der vollkommen Gute, als der, der alles Böse hasst und deshalb auch zerstören muss, der aber zugleich, weil er vollkommen gut ist, von Liebe brennt und es nicht über sein Herz bringt, seine Geschöpfe völlig zu vernichten. Denken wir etwa an diesen inneren Widerspruch, der in Hosea 11 so schön zum Ausdruck kommt, wo sich Gottes Herz gegen sich selber wendet, weil seine Güte einerseits richten muss, andererseits aber eben nicht richten will. Und nicht vernichten will. Er ist der Gott, der immer wieder mit einem Rest neu anfängt, in der ganzen Geschichte von Eden an, der immer wieder einen Ausweg schafft, immer wieder zuwartet statt richtet, immer wieder sucht und wirbt in Geduld. Er ist aber auch der Gott, der kein Unrecht ungestraft lässt, der allen Opfern Recht schafft, der alle Tränen in einem Krug sammelt, wie es in den Psalmen so schön heißt. Er ist der Gott, der seine Gerechtigkeit, seine Wohlordnung, seinen Shalom durchsetzen will und durchsetzen wird. Und wenn er es nicht täte, wäre er nicht gut. All das müssen wir mitbedenken, wenn wir das Kreuz Jesu recht verstehen wollen. Am Kreuz wird eben Gottes Güte in beiden mit ihren beiden Seiten sichtbar, die für uns so schwer zusammenzudenken sind. Wir sind immer in der Gefahr, dass wir aus dem, was zusammengehört, eine Alternative machen, entweder oder. Auf der einen Seite ist da seine Güte als Hass gegen das Böse deutlich am Kreuz, als absolute Trennung vom Bösen, welche das Böse nicht bestehen lassen kann, sondern nichten muss. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, sagt der, der an unserer Stelle am Kreuz hängt. Gott richtet am Kreuz das Böse, Gott nichtet am Kreuz das Böse. Und auf der anderen Seite ist am Kreuz seine Güte, seine unfassbare Liebe deutlich, die nicht den Tod des Sünders will, sondern sein Leben und deshalb keinen anderen Weg sieht, als selber in der zweiten Person der Dreieinigkeit den Tod des Sünders zu sterben, damit der Sünder leben kann. Ein weiterer Punkt. Das Kreuz Jesu ist kein abstraktes Prinzip, das wir aus ein paar vom Rest der Bibel isolierten Aussagen herausdistillieren könnten. Das Kreuz ist der tiefste Erweis der Liebe des vollkommen Guten und über alle seine Geschöpfe mächtigen Gottes, des Gottes, der von Eden an die Menschen gesucht hat, der Abraham erwählt hat, mit seinen Nachkommen am Sinai einen Bund auf Leben und Tod geschlossen hat und der in seinem Sohn eben diesen Tod, diesen Fluchtod erlitten hat, damit wir das Leben haben. Diesen Gott können wir zwar jetzt nur stückweise erkennen, wie auch Paulus sagt im selben 1. Korintherbrief. Wir können ihn nur fragmentarisch erkennen. Aber was wir erkennen aus der Schrift, das zeigt uns eben einen Gott, der ganz gut ist, ganz heilig, ganz vom Bösen getrennt und trotzdem den Sünder nicht vernichten will und Wege sucht, um das zu bewerkstelligen. Dieser Gott, von dem wir, wenn wir die ganze Schrift in Blick nehmen, nicht nur ein Prinzip sozusagen herausdestillieren, dieser Gott ist so gewaltig, dass er alle unsere selbstgemachten rationalen Gottesbilder als schal und dünn entlarvt, mögen sie noch so stimmig sein nach unserer begrenzten menschlichen Logik. Aber wieso, ein weiterer Punkt, wenn nur noch kurz, wieso erscheint Gottes Tun denn böse, gewalttätig? Wieso tut er das, wofür er ja sein Volk richtet und straft, selber, indem er Menschen tötet, indem er Menschen quält? Es gibt ja solche Stellen, besonders in den Propheten, wo es scheint, als hätte Gott Gefallen daran, ja, Menschen zu quälen, als ob er das genießen würde. Christus wartet im Blut, in Offenbarung 19. Was ist das für ein Gott? Warum erscheint Gottes Tun böse? Warum tut Gott das, was wir eben gerade nicht tun sollen? Warum verlangt Gott von uns, uns nicht zu rächen, die andere Wange hinzuhalten, gewaltlos zu sein, und warum ist er selber dann doch gewalttätig und rächt und vergilt? Ich denke, das sind zwei Dinge, müssen wir hier vielleicht bedenken. Das eine ist, Gott handelt unter den Bedingungen der gefallenen Welt. Die Welt ist gefallen, die Welt ist unter der Macht des Bösen. Und wenn Gott jetzt das Böse bekämpft und das Böse richtet, dann nimmt dieses Gericht die Gestalt an, die eben auch das Böse in der Welt annimmt. Deshalb gibt es ja solche Spitzensätze in der Bibel, dass Gott das Böse und Gute schickt, Jesaja 45, oder dass er tötet und lebendig macht, weil Gottes Tun eben unter den Bedingungen der gefallenen Welt so aussehen kann, als ob es böse wäre. Es aber das Ziel hat, dem Bösen eine Grenze zu setzen oder das Böse eben letztlich dann zu richten. Weil das Böse in der Welt Macht hat, weil es eben nicht etwas Abstraktes ist, was sich sozusagen unterscheiden lässt von den Geschöpfen, sondern die Geschöpfe erfasst und durchdringt. Deshalb muss Gottes Gericht letztlich auch da, wo Menschen sich nicht vom Bösen trennen wollen, muss Gott sich von diesen Menschen trennen. Also muss Gott sozusagen die Schöpfung, die sich vom Bösen nicht trennen will, muss Gott dann vernichten. Das sieht nach Gewalt und nach Bösem aus. Es ist auch Gewalt, die Gott hier ausübt, aber es ist die Gewalt, die sein muss, um das Böse zu besiegen. Hier haben wir im Grunde genommen dasselbe, wie was ich vorhin schon gesagt habe, zur Ohnmacht und zur Torheit Gottes am Kreuz. Ja, mit den Augen der Welt sieht es so aus, wie wenn Gott am Kreuz schwach wäre, ohnmächtig und töricht wäre, was er da tut. Aber in Wirklichkeit, aus Gottes Sicht, aus den Augen Gottes, ist es seine Kraft und seine Rettung. Und dasselbe gilt auch für sein Gericht. Ja, mit den Augen der Welt gesehen tut Gott nichts anderes, wenn er richtet, als was auch gewalttätige Menschen tun, für die er sie ja zur Rechenschaft zieht. Aber mit Gottes Augen gesehen ist es die Nichtung des Bösen. Luther hat dafür damit ja immer wieder gerungen mit diesem Problem. Er hat dafür verschiedene Kategorien entwickelt. Er spricht davon, dass Gott sub contrario handelt, also unter dem Gegenteil. Also dass das, was Gott tut, so aussieht, wie wenn es das Gegenteil von dem wäre, was es ist. Also was am Kreuz geschieht, ist eben Gottes Handeln sub contrario, sieht nach Schwäche, nach Ohnmacht, nach Torheit aus, ist aber in Wirklichkeit das Gegenteil. Und so ist es auch mit Gottes Gerichtshandeln. Er handelt sub contrario in dem Sinne, dass es eben aussieht, wie wenn es selber wieder Gewalt wäre, wie selber böse wäre, aber es ist es in Wirklichkeit nicht. Es ist der Deus absconditus, der verborgene Gott, der hier handelt, der scheinbar dem Gott der Liebe, der sich in Christus offenbart, widerspricht. Es sind opera aliena, die Gott hier wirkt, fremde Werke, die eigentlich in den Augen der Welt nicht zu seinem Wesen passen, sind keine opera propria, also die Werke der Liebe, die eigentlich zu seinem Wesen als des vollkommen Guten passen würden, aber sie sind es eben in den Augen der Welt. Und was uns dann, wenn uns Gott sub contrario begegnet, als der Deus absconditus, der verborgene Gott begegnet, mit seinen opera aliena, mit seinen fremden Werken, dann bleibt uns nach Luther nichts anderes übrig, als zum Deus revelatus zu fliehen, als zum offenbaren Gott zu fliehen, nämlich zu dem, der am Kreuz seine Liebe uns zusagt und uns schenkt, dass wir also zu dem Gott, dass wir sozusagen vor Gott zu Gott fliehen, wie es Luther an verschiedenen Orten ausgedrückt hat. Oswald Bayer hat es in einem kleinen Aufsatz in Theologischen Beiträgen 2010 schön dargestellt unter dem Titel Gottes Zorn und sein Erbarmen, also dieses Fliehen von Gott zu Gott, dass wir letztlich nicht eben, wir können letztlich diese beiden Seiten des Handelns Gottes nicht auf einen Begriff bringen, nicht auf eine Formel bringen, sondern uns bleibt nichts anderes übrig, als uns an den Gott zu halten, der sich als Gott der Liebe offenbart und da, wo Gott uns sub contrario begegnet, uns eben an dem Gott der Liebe festzuhalten, ohne dass wir in diesen Fehler fallen müssen, den eben Greg Boyd begeht, dass wir sagen, das sind falsche Gottesbilder. Wo immer Gott uns als der Gewalttätige begegnet, ist es ein falsches Gottesbild. Nein, es ist derselbe Gott, der uns aber sub contrario begegnet, weil er unter den Bedingungen der gefallenen Welt gegen das Böse kämpft. Wie ist es dann, der letzte Punkt noch, wie ist es dann, zu verstehen, wenn Jesus uns ganz klar aufträgt, zu vergeben, ohne Begrenzung, 77 Mal zu vergeben, das heißt ja nichts anderes als unendlich, also keine Grenze zu setzen, nicht nach 7 Mal aufzuhören, wie Petrus das vorschlägt. Wie ist es, wenn Paulus sagt, dass wir die Rache Gott überlassen müssen, dass wir nicht rächen sollen, nicht Böses mit Bösem heimzahlen sollen? Wie Christus uns angenommen hat, dass wir so auch die anderen annehmen sollen, oder in der Bergpredigt am Ende, wie Gott seine Sonne scheinen lässt über Guten und Bösen, so sollen wir auch vollkommen sein in dieser Art. Wie verträgt sich das mit einem Gott, der dann eben doch richtet, doch seine Sonne schlussendlich nicht über allen scheinen lässt, der doch das Böse heimsucht? Ich glaube, da müssen wir wieder, da sind wir herausgefordert, wieder beides zusammenzudenken. Wir können nicht sozusagen uns für das eine statt für das andere entscheiden, sondern wir haben eben, vielleicht bringt es Römer 12 am besten auf den Punkt, einen Gott, der rächt. Es ist nicht unsere Sache zu rächen, sondern wir übergeben das Gott. Er ist der rächt, die Rache ist mein, spricht der Herr. Es ist nicht unsere Aufgabe. Und es ist zugleich der Gott, der eben in einem großen Erbarmen, in einer großen Geduld seine Sonne weiterhin scheinen lässt über Guten und Bösen, der eben zuwartet, der geduldig ist, der das Gericht noch nicht vollzieht, in der Hoffnung, dass eben noch viele Menschen den Weg zum Leben finden. Und wir finden bei Paulus in 1. Korinther 6 etwa auch die Aussage, dass wir einmal mit Christus zusammen die Welt richten werden. Also es ist nicht so, dass wir uns immer vom Gericht enthalten müssen, sondern es kommt einmal, heißt geschichtlich gesehen, der Punkt, wenn Gott dann doch richtet und diese Welt von allem Bösen reinigt, dann werden wir auf seiner Seite von ihm beteiligt und in diesem Gericht. Dann ist auch unsere Enthaltung von der Gewalt oder vom Gericht in diesem Sinne beendet. Sie sehen, ich versuche jetzt stammelnd irgendwo Dinge zusammenzuhalten, von denen ich überzeugt bin, dass wir sie zusammenhalten müssen. Sonst kippen wir irgendwo vom Pferd hinunter in uns in ein falsches Gottesbild, ein falsches Verständnis des Kreuzes auch. Und nur wenn wir versuchen, die Dinge zusammenzuhalten, haben wir sozusagen die Gewähr, ein vollständigeres, ein adäquateres Bild von Gott zu bekommen. Ich bin aber auch überzeugt, dass wie 2000 Jahre Kirchengeschichte gezeigt haben, dass wir es nie vollständig fertigbringen werden, diesseits der Parousie, eben alle diese Dinge auf eine Formel zu bringen, auf einen Begriff zu bringen. Die Herausforderung ist immer wieder neu, dass wir sozusagen die Balance erringen und nicht die einen uns nicht so genehmen Aussagen der Bibel aus dem Blick verlieren.
Bei Hiob sehen wir ein bisschen in diese Situation hinein.
Ja, sehen wir jetzt sozusagen hinter den Vorhang. Ja, aber auch das ist ja nicht, da wird es nicht auf den Punkt oder auf den Begriff gebracht in einer dogmatischen Formel, was da geschieht. Hiob betet am Schluss einfach diesen Gott an, der doch weit über seinem Begreifen steht. Ich möchte diese stammelnden Versuche sozusagen abschließen mit einem Zitat, das weniger von jemand stammt, der weniger gestammelt hat in seinen theologischen Formulierungen, von Dietrich Bonhoeffer, der in einem Brief vom 2. Advent 1943 an Eberhard Bethge schreibt: Nur wenn man die Unaussprechlichkeit des Namens Gottes kennt, darf man auch einmal den Namen Jesus Christus aussprechen. Nur wenn man das Leben und die Erde so liebt, dass man das mit ihr alles verloren und zu Ende zu sein scheint, darf man an die Auferstehung der Toten und eine neue Welt glauben. Nur wenn man das Gesetz Gottes über sich gelten lässt, darf man wohl auch einmal von Gnade sprechen. Und nur wenn der Zorn und die Rache Gottes über seine Feinde als gültige Wirklichkeiten stehen bleiben, kann von Vergebung und von Feindesliebe etwas unser Herz berühren. Wer zu schnell und zu direkt neutestamentlich sein und empfinden will, ist meines Erachtens kein Christ. Danke. Thank you.